Möge der Herr euch segnen in diesem Gottesdienst, wenn wir sein wunderbares Wort uns ansehen und darüber nachdenken. Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen bei dem 2. Thessalonicher Brief und dort in Kapitel 3, bereits das letzte Kapitel, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich lese diesen Text euch vor, 2. Thessalonicher, Kapitel 3. Die Verse 1 bis 5. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Lasst uns zusammen beten. Lasst uns noch einmal aufstehen. Himmlischer Vater, dir sei Lob, Preis und Ehre für dein besonderes Geschenk, den Herrn Jesus Christus, den du uns gesandt hast, der auf diese Erde gekommen ist. Herr Jesus, du bist willig, von der Herrlichkeit deines Vaters herabgekommen auf diese Erde. Und Menschheit und Gottheit verbanden sich, wurden eins. Du, der wahre Gottmensch, du bist gekommen, um uns zu erlösen. Dafür danken wir dir von Herzen. Wir danken dir, dass du dein Versprechen gehalten hast, Jesus Christus, und die Gemeinde gebaut hast. Dass du auch die Gemeinde in Thessalonich gebaut hast. Dass du die Missionare Paulus und Silvanus und Timotheus gesandt hast, um dein herrliches Evangelium zu verbreiten. Und Herr, wie wir uns freuen, dass es auf fruchtbaren Boden gefallen ist, dass dein Name verherrlicht wurde, du groß gemacht wurdest, wie es dir auch gebührt. Dein Name ist groß und du bist ein großer Gott. Und jetzt wollen wir auf dein Wort hören, dass du uns auch Anweisungen gibst durch diese Brüder und die Anweisungen an die Gemeinde, zu der Gemeinde in Thessalonich, dass auch wir genauso handeln mögen, wie sie einst gehandelt haben, dir zum Wohlgefallen. Segne dein Wort an uns, um deines Namens willen. Amen. In dem Platz. Ihr Lieben, mit dem Abschnitt hier an dieser Stelle beginnen die Missionare ein neues Thema. Mit einer gewissen Dringlichkeit kommen sie zu der praktischen Anwendung in ihrem zweiten Brief. Nun, die lehrmäßigen Korrekturen wurden deutlich angesprochen und das nächste Thema zeigt sich in seiner ganzen Dringlichkeit. Vers 1 beginnt mit "im Übrigen". Und im Übrigen ist die beste Übersetzung für das griechische Ton Leupan. Diese Worte besitzen Übergangscharakter. Und genau das ist es, was es ist. Die für die Thessalonicher sorgenden Missionare oder Hirten verweisen gleich zu Beginn des 3. Kapitels auf die Dringlichkeit des Gebets. Und das Beten hier ist in der Gegenwartsform und unterstreicht das, was sie sich von den Geschwistern in Thessalonich dauerhaft wünschen. Der ganze Abschnitt zeigt an, was sie sich von ihren Schafen wünschen. Und so habe ich auch diesen Text überschrieben und betitelt, was sich Hirten von den Schafen ihrer Herde wünschen. Das Erste, was wir uns anschauen, sind die ersten beiden Verse. Das ist, dass die Hirten wünschen sich die Gebete ihrer Schafe. Sie wünschen sich ihre Gebete. Und ich lese noch einmal Vers 1 und 2. Und im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Nun mögt ihr vielleicht sagen, das ist ja gar nichts Neues. Diese Aufforderung kennen wir doch schon aus dem ersten Brief. Ja, das stimmt, ihr habt recht. Im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5 und Vers 25 steht genau so geschrieben, Brüder, betet für uns. Offenbar war das für Paulus, Silvanus und Timotheus ein dringliches Daueranliegen. Denn auch hier begehren sie die Gebete der Thessalonicher. Und das Gebet für die Missionare wird hier als ihr Begehren betont. Es handelt sich nicht nur um irgendeinen stillen Wunsch und nach dem Motto, ach, ich wünschte, die würden für uns beten. Nein, um eine deutliche, ausgesprochene Aufforderung. Und das Betet wird an dieser Stelle als Imperativ, als ein Befehl in der Gegenwartsform ausgedrückt. Und das zeigt auf dessen Dringlichkeit hin. Ihr Lieben, unterschätzt niemals die Bedeutung des Gebetes für eure Hirten. Nun, wir mögen uns vielleicht eifrig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir mögen wohl mutig sein und in vielerlei Hinsicht im Wort bewandert sein. Aber die Abhängigkeit vom Herrn ist uns nicht verborgen. Und das Wirken des Herrn in unserem Leben hat die oberste Priorität und muss die oberste Priorität haben und bleiben. Und deshalb geben die Missionare nicht nur einen allgemeinen Gebetswunsch weiter nach dem Motto, bitte betet für uns, sondern füllen diesen auch mit Inhalten. Nun, was sehen wir dort? Bitte schaut in den Text. Erstens, dass das Wort des Herrn laufen möge. Mit anderen Worten, dass sich das Wort des Herrn verbreite. Und das Wort des Laufens, das die Missionare verwenden, ist wirklich perfekt. In diesem Bild wird das Wort des Herrn personifiziert. Das Wort bekommt Beine. Und das Wort des Herrn ist nämlich nicht nur eine gegenständliche, sachbezogene Botschaft, sondern dieses Wort ist eine Person. Es ist das Wort des Christus, es ist sein Evangelium oder kurz gesagt, es ist Jesus Christus. Treffend schrieb Paulus den Korinthern in seinem zweiten Brief in Kapitel 4 und Vers 5. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus, dass er der Herr ist. Das ist die Verkündigung, das ist das Wort des Herrn, das laufen kann, das verbreitet werden muss. Es geht um den Herrn Jesus, es geht um den wahren Hirten, um den Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Mission und er ist Ausgang unserer Mission, er ist Mittelpunkt unserer Mission und er ist das Ende unserer Mission. Mit ihren Gebetsanliegen vertreten die Missionare keine Eigeninteressen. Hier geht es ihnen nicht so sehr um ihr eigenes Wohl. Nein, es geht ihnen um die Verbreitung der guten Nachricht. Es geht ihnen um die Priorität der Person Jesu Christi. Das soll auch uns immer am Herzen und deshalb sein. Und deshalb fordern wir euch mit diesen Worten dringlich dazu auf, auch für uns zu beten, dass das Wort des Herrn sich ausbreite. Und dass es sich konkret wo ausbreitet? In Brandenburg. Und speziell im Landkreis Barnim. Und ihr seid das als Glieder des Leibes da und von großer Bedeutung. Wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr auch, dass wir mit unserem Dienst keine Eigeninteresse vertreten und suchen. Wir streben und suchen die Verbreitung des Evangeliums. Wir streben die Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus an. Das ist unser Begehren. Und ihr Lieben, auch unsere Entscheidung umzuziehen erwächst aus dem Wunsch, dass das Wort des Herrn läuft. und dass wir als Gemeinde nicht statisch und unbeweglich werden. Nun, vielleicht wäre es für unsere Gemeinde in mancherlei Hinsicht einfacher gewesen, auf ein gemachtes Nest zu warten. Man baut uns hier ein schönes Gemeindehaus und wir können hier sein und noch eine andere Gemeinde. Keine Bedrohung, ihr Lieben. Aber das wäre in unseren Augen verkehrt und würde möglicherweise langfristig zu einer Lethargie, zur Schlafsucht führen. Und ich fürchte, dass wir im Begriff sind, davon erfasst zu werden. Bitte betet deshalb für uns, dass das Wort des Herrn Jesus Christus, dass sein Evangelium und seine Person die Haushalte im Landkreis Barnim erreichen möge. Und wir sind auf eure Gebete und euren Dienst angewiesen, damit aber nicht nur auf eure Gebete, sondern auf Gottes Hilfe. Und darum geht es. Wir handeln als Hirten in der Verantwortung, in dem Auftrag des Herrn. Und deshalb ist auch hier unser dringlicher Ruf zunächst für uns als Hirten zu beten. Wir wollen wie einst Paulus, Silvanus und Timotheus, dass das Wort des Herrn, das wunderbare Evangelium von Jesus Christus sich verbreitet. Und zweitens, dass es verherrlicht bzw. geehrt wird. Und diese beiden Anliegen stammen aus den reinen Motiven gottesfürchtiger Hirten. Oh Lieben, es geht nicht darum, dass wir Macht haben. Es geht nicht darum, dass wir etwas vorweisen können, dass wir bestimmte Programme abziehen können, sondern es geht darum, dass unser Herr Jesus Christus durch sein wunderbares Evangelium überall, wo wir sind, verkündigt wird und geehrt wird. Nun, böse Zungen würden den Hirten bei diesen Anliegen, diesen Wünschen immer etwas Negatives anhängen. Aber durch das richtige Handeln und die richtige Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums sehen wir bei den Thessalonichern, wie das Wort des Herrn verherrlicht wurde und diese Verherrlichung bis heute anhält. Wir haben immer noch den Brief vor uns liegen. Wir lesen dort in Vers 2, so wie bei euch. Das Wort sollte sich ausbreiten und geehrt werden wie bei den Thessalonichern. Bei ihnen wurde die Kraft des Wortes sichtbar. Und die Thessalonicher hatten sich vollends dem Dienst zugewandt. Sie hatten sich von den toten Götzen dem lebendigen Gott zugewandt. Sie brannten vor Eifer für den Herrn. Sie wurden durch die Kraft des Wortes verändert. Ja, sie wurden durch das Wort Gottes geheiligt. Und das hatte zur Folge, dass sie unermüdlich Werke des Glaubens vollbrachten, ihre Bemühung der Liebe nicht fruchtlos blieb und dass sie in allen Bedrängnissen und in der Verfolgung standhaft in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus verharrten. Wir haben uns mit dieser Gemeinde beschäftigt. Sie liebten einander und nahmen in der Liebe zueinander zu. Sie nahmen alle Widrigkeiten auf sich, sodass selbst die erlebte Verfolgung und die Bedrängnisse das Wort des Herrn bei dessen Lauf nicht hinderte. Das Wort des Herrn wurde gebührend verherrlicht. Wie wird das Wort verherrlicht? Indem es angewandt wird, indem wir dem Wort gegenüber gehorsam sind. Indem wir tun, was Gott sagt. Indem das Wort tatsächlich Veränderung schafft. Und die Gemeinde betete offenbar für ihre Gründer. Und die Missionare wünschten sich ihre Gebete so sehr, dass das Wort des Herrn sich in Korinth genauso, denn dort waren sie gerade, genauso in Korinth ausbreiten und verherrlicht werden würde wie in Thessalonich. Und das war vorbildlich. Was wir bei den Thessalonicher sehen, es war eine vorbildliche Leidensgemeinde, die Korrektur brauchte, aber sie ist dennoch eine vorbildliche Gemeinde für uns. Wisst ihr, was selbstsüchtige Gemeindeleute getan hätten? Sie würden sich abwenden und sagen, ach, diese Männer, die haben uns hängen lassen. Wir haben jetzt all diese Schwierigkeiten hier und sie haben sich einfach aus dem Staub gemacht und leben anderswo ein bequemes Leben. Natürlich stimmt das überhaupt nicht. Das entspricht nicht den Tatsachen. Aber ungeistliche Schafe einer Herde denken nicht daran, was ihre Hirten tun, was sie an Lasten tragen und schon gar nicht denken sie ja daran, was sie sich wünschen. Nun, wenn sie nicht feindselig handeln, dann schlagen sie verbal heftig um sich. Selbst wies einmal Paulus auf den traurigen Zustand hin, dass er nur einen Timotheus habe, weil alle anderen lediglich das ihre suchten. Nach dem Motto, ich will mein Ding durchziehen und es ist mein Leben. Und wenn die Hirten Schwierigkeiten haben, dann ist das ja nicht mein Problem. Nun, wir sind so dankbar, dass es bei euch nicht so ist, dass ihr nicht so seid. Bitte betet für uns. Denn wenn ihr das tut, dann beweist ihr nur, dass auch für euch der Lauf und die Ehre des Wortes ein echtes Anliegen ist. Und die Missionare und Hirten der Thessalonicher waren nicht selbst zufrieden mit dem Erfolg. Und sie waren nicht irgendwie an dem Punkt angekommen, dass sie sich zurücklehnten über den Erfolg der Thessalonicher und erstmal nach Spanien in den Urlaub flogen. Konnten sie ohnehin nicht. Sie waren sich bewusst und erlebten es hautnah, dass sie von der unerlösten bösen Menschen bewahrt werden mussten. Und wir haben nicht die Zeit, das zu tun, aber ich rate es euch an, schaut euch die Situation an, wie sie sich in der Apostelgeschichte Kapitel 18 in Korinth zugetragen hat. Dort könnt ihr lesen ab Vers 5, wie die Juden den Bestrebungen der Missionare widerstrebten. Widerstand von den Seiten der Juden, das kannten sogar die Thessalonicher. Erinnert ihr euch? Und weil dort diese Menschen waren, deshalb gibt es einen dritten Aspekt für ihren Gebetswunsch. Das heißt, warum sie sich das Gebet ihrer Geschwister erbaten. Erstens war das, dass sich das Wort schnell ausbreitet. Zweitens, dass das Wort des Herrn verherrlicht wird. Und drittens, dass die Hirten von den verkehrten und bösen Menschen errettet werden. Begründung, denn nicht alle haben Glauben. Vers 2, ich lese es nochmal. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Der Grund für diesen dritten Aspekt des Gebetes ist, dass nicht alle Menschen Treue besitzen, beziehungsweise, wie die Schlachter es übersetzt, glauben. Die revidierte Elberfelder drückt es hier sehr gut aus, wenn sie übersetzt, dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn die Treue ist nicht aller, in Klammern, Teil. So übersetzt es auch die alte Schlachterbibel, Treue. Und das griechische Wort Pistos kann man auch übersetzen als Glauben oder Treue. Menschen, die keine Treue besitzen, werden für die Kinder Gottes und vor allem die Hirten oft sehr gefährlich. Solche Menschen sind der Spielball Satans, des Bösen, der mit seinen Dienern genau diese Botschaft des Wortes und dessen Botschafter zerstören möchte. Ihre Aktivitäten sind gegen den Herrn gerichtet. Paulus und seine Begleiter hatten aber nicht etwa Angst vor dem Tod, denn diese Menschen hätten diesen Tod sicherlich herbeiführen können, wenn Gott es gewollt hätte, aber sie hatten keine Angst davor. Sie fürchteten vielmehr die Beeinträchtigung des Wortes Gottes, die Beeinträchtigung der Verbreitung und der Ehre des Wortes Gottes. Das war ihr Anliegen. Liebe Geschwister, wir wissen, dass ihr als Gläubige diese Treue besitzt. Und deshalb erwarten wir auf die Botschaft des Herrn Jesus auch immer eine positive Reaktion. Das ist wunderbar, wenn man zu Gläubigen predigt, erwartet man, dass genau das getan wird, was gepredigt wird. Ich stehe niemals hier und denke, das werden die bestimmt nicht tun. Nein, das ist blöd. Ihr seid Gläubige, ihr habt den Geist Gottes und ihr werdet tun, was Gott sagt. Und so danken wir euch für eure Gebete, die uns schon jetzt begleiten. Nur so kann der Dienst am Wort weiter und sicher bestehen. Ihr Lieben, nicht wir sind die Macher, sondern der Herr ist Garant für die Kontinuität der Verkündigung und Ausbreitung und der Ehre seines Wortes. Und ihr seid dabei ein wichtiges Instrument. Der Herr ist unser Schutz.
Nun, die Schreiber nutzten im Griechischen ein Wortspiel mit dem Wort der Treue.
Während viele Menschen keine Treue besitzen, das ist das letzte Wort dort, sie haben keinen Glauben oder sie haben keine Treue, so beginnt Vers 3, wie? Aber der Herr ist treu. Das ist ein wunderbares Wortspiel, das hier wahrscheinlich der Wortführer oder der Schreiber, der treibende Schreiber Paulus veranlasst hat, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, deshalb wünschen wir uns nicht nur eure Gebete, sondern wünschen sich Hirten von ihrer Herde auch Vertrauen in den Herrn. Schaut einmal Vers 2, das ist der zweite Punkt. Sie, die Hirten, wünschen sich ihr Vertrauen in den Herrn. Vers 3, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Welch neu nobles Begehren, welch aufrichtiger Wunsch dieser Hirten. Nun, sie waren selbst große Beter, das haben wir schon mehrfach gesehen in diesen Briefen. Sie hörten überhaupt nicht auf zu danken und sie baten und erbaten Gottes Hilfe immer wieder. Und das ging auch der Befehl, unablässig zu beten, betet ohne Unterlass. Und das taten sie selbst. Aber während die verkehrten und törichten und bösen Menschen ohne Glauben oder Treue sind, so ist der Herr Jesus immer treu. Und die Zuversicht der Missionare ist, dass Jesus, der gute Hirte, die Thessalonicher stärken und vor dem Bösen bewahren würde. Und so ist das zweite Anliegen ein Wunsch, dass sich das Vertrauen der Thessalonicher in den Herrn festigt. Ihr Anliegen war einfach nur, oh, wir möchten so sehr, so gerne, dass ihr, die Thessalonicher, auf den Herrn vertraut, dass euer Glaube fest wird, dass ihr absolutes, unerschütterliches Vertrauen in den Herrn habt. Und da heißt es, er wird euch stärken. Und er spricht von dem inneren Schutz, den die Thessalonicher und auch heute jede Gemeinde erfahren wird, wenn sie nur lernt, und das sollte sie, dem Herrn zu vertrauen. Und wenn ihr Gläubige seid, dann habt ihr dem Herrn vertraut. Ihr habt ihm alle eure Schuld bekannt. Ihr habt erkannt, wer ihr vor ihm seid. Und ihr vertraut ihm in puncto Erlösung. Alles andere sollte euch auch beherrschen, ihm zu vertrauen. Und das Bewahren vor dem Bösen hingegen betont auch den äußeren Schutz, den der Herr den Schafen der Herde gewähren wird. Und darauf sollten die Thessalonicher vertrauen. Vertraut nicht auf Menschen, vertraut auf Gott. Und speziell in diesem Zusammenhang auf Jesus. Der Herr Jesus sollte sie und wird auch euch vor dem Bösen bewahren. Nun, das dem Bösen kann sich sicherlich auf böse Dinge beziehen. Seht ihr das in dem Vers, das Böse? Das kann sich auf böse Dinge beziehen, aber ich glaube, hier wird der Böse, der Widersacher des Herrn und des Evangeliums angesprochen. Der Satan, der Teufel, die alte Schlange. Wisst ihr, wir haben alle einen großen Hirten. Es wäre schlimm, wenn wir nur ein paar Unterhirten hätten. Aber wir haben einen Hirten, der fähig ist, uns vor dem Bösen, vor dem Satan zu bewahren. Und die Thessalonicher sollten vertrauen, dass der Herr, der gute Hirte, ihre Seelen innerlich als auch von äußerlichen Angriffen des Bösen, des Satans bewahren würden. Oh, das wünschten sie sich. Wie kann man sich das nicht wünschen für die Schafe einer Herde? Und der gute Hirte wacht immer über seine Herde. Und selbst was die Unterhirten vermasseln, und das tun wir und wir übersehen Dinge, die wird der große Hirte unserer Seelen nicht verbocken. Bitte vertraut auf ihn. Traut seinem Namen. Und wir wünschen uns nichts mehr, und ich spreche hier auch im Namen von Daniel, als das, liebe Geschwister, dass ihr den Herrn vertraut. Ich glaube, das ist das Schönste, was es gibt für uns, dass wir das erleben, eine Gemeinde, die auf den Herrn vertraut. Und wir treffen Entscheidungen. Ja, das ist wahr, wie der Herr es sich wünscht. Das ist zumindest unser Bestreben. Und wir gehen so vor, wie der Herr es in seinem Wort lehrt. Und konsultieren bei schwierigen Entscheidungen zusätzlich geistliche Ratgeber. Wir forschen bei und für unsere Entscheidung in der Schrift. Und wir basieren unsere Handlung auf Grundlage der göttlichen Wahrheit. Das ist unser Anliegen. Warum tun wir das? Weil wir auf den Herrn trauen wollen. Wir trauen nicht menschlichen Erfindungen. Wir wollen nicht irgendwelchen Traditionen vertrauen, sondern wir wollen dem Wort Gottes vertrauen. Oh, vertraut doch ihr dem Herrn auf dieser Ebene. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir als Gottes Unterhirten uns ehren, dann sprecht uns bitte an. Wir sind nicht fehlerlos, wir sind nicht irrtumslos und wir sind nicht mal sündlos. Sprecht uns an. Und dazu geben wir immer Gelegenheit. Seid dabei mutig, aber auch demütig genug in dem Wissen, dass wir keine leichtfertigen Entscheidungen treffen. Wenn jemand allerdings meint, dass wir überhaupt nicht auf biblischem Boden stehen und denkt, uns sei das Evangelium von Jesus Christus gleichgültig, dann verstehe ich nicht, warum du überhaupt noch hier bist. Aber ihr Lieben, auch wir sind zuversichtlich, dass ihr das Evangelium von Jesus Christus laufen sehen wollt. Dass ihr das Evangelium von Jesus Christus und den Herrn Jesus Christus selbst verherrlicht sehen wollt. Warum? Weil der Herr Jesus sich auch in euch als treu erweisen wird. Das sagt der Text. Ihr werdet in euren Gedanken und Überzeugungen innerlich von ihm gestärkt und ihr werdet äußerlich unantastbar sein. Ist das nicht eine wunderbare Zuversicht? Wir werden nicht antastbar sein. Und wenn etwas in unserem Leben geschieht, dann, weil der Herr okay gesagt hat, das soll geschehen. Satan kann nichts tun. Satan ist machtlos. Er ist nur ein Lakai, ein Sklave des Herrn. Und er kann nie ohne Genehmigung unseres Herrn irgendetwas tun. Deshalb fürchten wir auch nicht Satan. Wir fürchten den Herrn. Vertraut diesem Herrn. Und wir werden in unseren Überzeugungen innerlich gestärkt und äußerlich bewahrt. Und zwar vor Satan, der das Werk des Herrn Jesus Christus zu vereiteln sucht. Das war von Anfang an sein Ziel. Das bist nicht du oder ich, weil unsere Nase irgendwie an einer nicht richtigen Stelle sitzt oder wir irgendwie anders sind, sondern weil wir für das Evangelium stehen, werden wir angegriffen, aber nur so weit, wie der Herr das zulässt. Und diese Kämpfe und diese Verfolgung, die bringen unseren Glauben nicht zum Erlöschen. Das haben wir bei den Thessalonichern gesehen. Sie verharrten im Glauben. Sie blieben treu. Nun, passend zu diesen ersten beiden Wünschen dieser reisenden Hirten ist der dritte. Hirten wünschen sich ihren Gehorsam, den Gehorsam ihrer Schafe. Vers 4. Sie wünschen sich ihren Gehorsam. Vers 4 sagt, wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Wisst ihr, was die größte Freude der Gemeindehirten ist? Es ist die Beobachtung und die Feststellung, dass die Herde umsetzt, was sie aus dem Wort Gottes gelernt hat und von den Hirten einfach nur vermittelt wurde. Es gibt keine größere Freude. Das drückt Johannes in seinem dritten Brief sehr deutlich aus. Wenn er sagt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nicht an die Wahrheit glauben, in der Wahrheit wandeln. 3. Johannes Vers 3, gibt nur ein Kapitel. Er sagt nicht, dass er Freude an dem Glauben habe, sondern daran, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das, ihr Lieben, ist das Begehren eines jeden Hirten. Oh, es ist wunderbar, wenn ihr euch in der Schrift gut auskennt, wenn ihr theologische Grundsätze auswendig gelernt habt. Das ist wunderbar, aber wir wollen, dass ihr wandelt im Gehorsam Gott gegenüber.
Und wir wünschen uns Vertrauen dem Herrn darin, dass ihr tut und in der Zukunft tun werdet, was wir euch gelehrt haben. Das ist unsere Zuversicht. Ich würde keine Minute mehr auf dieser Kanzel verschwenden, wenn ich das nicht glauben würde, dass ihr das tut. Das werdet ihr tun. Ihr seid Kinder Gottes und ihr wollt das Wort Gottes hören. Die Kinder Gottes lieben das Wort Gottes. Und hier geht es nicht darum, dass ihr persönliche bibelfremden Anordnungen eurer Leiter folgt. Putz mein Auto. Mein Auto ist schon wieder dreckig. Mach mal mein Auto sauber. Na, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes lehren. Und wir wollen zusammen dieses Wort umsetzen. Wir wollen diesem Wort gehorchen. Hier geht es um die Wahrheit, die wir lehren und euch gebieten. Oh ja, das Gebieten hört sich sehr scharf an. Aber seht euch einmal zu diesem Thema die Verse 11 und 12 an. Da heißt es weiter, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Oder denkt einmal an die Anweisung für Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6 und Vers 17. Da gebraucht er auch diesen Begriff. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Dieses Gebieten der Hirten orientiert sich an dem Muster des Herrn Jesus Christus, unserem Gebieter. Ihr müsst ihm folgen und wir wollen ihm folgen. Und als Hirten haben wir kein Recht, euch außerhalb vom Herrn irgendetwas zu gebieten. Da haben wir überhaupt kein Recht. Versuchen wir deshalb auch gar nicht erst. Es ist der Herr, der gebietet und das tat er durch die Missionare und tut es immer noch durch seine Unterhirten. Paulus macht diesen Zusammenhang einmal sehr deutlich, als er schrieb im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 10, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Oder Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Gott, der Sohn Jesus Christus, gab uns Gebote. Und da sagt er in Johannes 15, Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ist das etwas Schlimmes, wenn ein Verkündiger von der Botschaft, von der Kanzel sagt, liebt einander, weil Gott es gesagt hat? Nein, das sollen wir tun. Diesen Geboten des Herrn, den wir unterhärten in der Predigt, die wir in unserer Predigt zum Ausdruck bringen und auslegen, den müssen wir folgen. Deshalb wünschen wir uns euren Gehorsam in den Worten und Dingen des Herrn Jesus. Und das Wort des Christus sagt sogar noch mehr. Hebräer 13, Vers 17 sagt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Das ist ja wohl die Höhe. Das ist ja wohl, also, das ist ja. Nein, das ist Gottes Wort. Viele Christen sind so von der Rolle, dass sie diese Aussage nicht wahrhaben wollen. Doch. Eure Leiter sind euch gegeben worden, wir sind euch gegeben worden, dass ihr den göttlichen Anweisungen des Wortes gehorcht. Nicht, dass ihr meinen Hof putzt oder meinen sonst was macht, sondern dass ihr das Wort Gottes befolgt. Wir treffen bewusst Entscheidungen, die im Rat unseres Herrn Jesus Christus und dem Rat seines Wortes stehen. Und wir sind zuversichtlich, dass das bei euch auch nicht anders sein wird. Wir wollen gehorsam sein. Wollt ihr das nicht? Nun, das ist noch nicht alles, was wir und andere Hirten des Herrn uns von den Schafen unserer Herde wünschen. Erstens wünschen wir uns eure Gebete. Ihr habt diese drei Aspekte dort gesehen. Wir wünschen uns euer Vertrauen in den Herrn. Zweitens wünschen wir uns euren Gehorsam. Und zu guter Letzt wünschen wir uns, und das hängt sehr eng miteinander alles zusammen, wünschen wir uns euer geistliches Wachstum. Wir wünschen uns euer geistliches Wachstum. Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Der treue Hirte wünscht sich immer das Wachstum seiner Schafe. Stell dir vor, du bist ein Schafhirte und du hast immer nur kleine Lämmer, die da irgendwie rumlaufen und abhängig sind von ihrer Mutter. Nein. Selbst so ein Hirte wünscht sich, dass sein Schaf wächst. Aber wir in einem Geistlichen, wir wünschen uns das auch. Und warum? Weil der Herr Jesus Christus sich das von uns allen wünscht, dass wir wachsen, dass wir vorankommen und fest werden. Das ist es, was sich der Herr Jesus Christus wünscht. Und aus diesem Grund sollten sich auch alle seine Unterhirten dies für ihre eigenen Schafe wünschen. Der Herr allein kann das Wachstum bewirken. Wir können niemanden zum Wachsen bringen. Wir können nur füttern. Paulus sagt das einmal, macht das sehr deutlich im 1. Korintherbrief. Wir können nur füttern, wir können nur das Wort Gottes ausbreiten und lehren. Und wir können auf den Allmächtigen vertrauen, dass er das Gedeihen dazu schenkt. Deshalb ist dieser Wunsch auch gleichzeitig ein Gebetsanliegen. Der Herr aber lenke eure Herzen. Das ist gewissermaßen eine Benediktion, ein Segensgebet. Der Herr, er hat die Herzen der Menschen in seiner Hand. Wörtlich heißt es hier, der Herr richte eure Herzen zu oder und zum. Also er hat die Autorität darüber und er allein ist es, der das Gedeihen, das Wachstum im Herzen, im Innern des Menschen schenkt. Er, der Kenner des Herzens, vermag es recht auszurichten. Er leitet das Herz. Wie in den Sprüchen deutlich ausgedrückt wird, damit es fest wird. Und gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand Jahwes. Er leitet es, wo immer er will. Sprüche 21,1. Hier ist es der Gebetswunsch der Missionare und er wird noch genauer beschrieben. Er steht nicht einfach nur da, der Herr lasse euch wachsen. Oh ja, er möchte, dass ihr wachsen. Nein, Wachstum wird auf eine Art und Weise ausgedrückt, der den Weg des Wachstums beschreibt. Ich lese nochmal Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzens erstens, wohin? Zu der Liebe Gottes. Nun, was bedeutet das? Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Ist damit gemeint, dass wir unsere Herzen mehr darauf ausrichten sollen, Gott zu lieben? Oder ist vielleicht damit gemeint, dass wir die Liebe Gottes erkennen sollen? Nun, in dieser Aussage steckt grammatikalisch eine Zweideutigkeit. Und ich glaube, sie ist dort ganz bewusst eingeführt. Und der Apostel Paulus als der treibende Schriftführer wusste genau, dass wir uns diese Frage von der Bedeutung von der Liebe Gottes in diesem Text stellen würden. Welche? Was ist damit gemeint? Er lenke uns zu der Liebe Gottes. Sollen wir Gott mehr lieben? Oder sollen wir die Liebe Gottes erkennen? Was ist denn jetzt da gemeint? Nun, ihr dürft alle mal weghören, wenn ihr keine Grammatik versteht. Aber hier handelt es sich bei diesem Ausdruck um ein Genitivus Subjektivus oder um ein Genitivus Objektivus. Könnt ihr wieder vergessen? Alles egal. Es sind zwei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten an dieser Stelle. Nun, der Genitiv ist der zweite, der sogenannte Westfall, wenn ihr das noch so ein bisschen aus der Schule im Hinterkopf habt. Beide Fälle sind hier Genitive der Zugehörigkeit oder sind Genitive der Zugehörigkeit. Und die bei Verbalsubstantiven stehen hier der Liebe. Liebe ist hier das Hauptwort, das aus dem Verb lieben abgeleitet wird. Bezeichnet der Genitiv das handelnde Subjekt, von dem das Verbalsubstantiv genannte Geschehen ausgeht, also die Liebe Gottes, ist das die Liebe, die von Gott ausgeht, oder ist es der Gegenstand, das Objekt, ist es die Liebe, die wir ihm gegenüber erweisen? Kurz gesagt, jetzt könnt ihr alle Grammatik vergessen, ist völlig egal, geht es darum, dass Gott uns liebt Oder ist es der Hinweis darauf, dass wir Gott lieben sollen?
Nun, die Antwort ist, dass es zunächst um die Liebe Gottes geht, die er zu uns hat. Der Herr lenke unsere Herzen zu der Liebe Gottes, die er zu uns hat. Besonders seine Liebe, die in Jesus Christus uns gegenüber zum Ausdruck kommt. Oh, ihr Lieben, das ist der Schlüssel für ein geistliches Leben, wenn wir begreifen, wie Jesus Christus uns geliebt hat. Wir sollten unsere Herzen darauf ausrichten, was diese Liebe des Herrn Jesus zu uns ist. Und je mehr du das tust, wenn du diese Liebe betrachtest, wenn du darüber meditierst und nachdenkst und dir bewusst wirst, wie groß diese Liebe ist, indem du nämlich erkannt hast, wer du bist, desto mehr wirst du letztlich auch Liebe zu ihm entwickeln. Und das ist der Punkt dabei. Deshalb diese Doppeldeutigkeit. Du schaust dir die Liebe des Herrn Jesus Christus zu dir an und du schüttelst nur den Kopf und sagst, oh, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Ich bin ein elender Sünder. Ich bin durch und durch verdorben. Und er liebt mich immer noch. Ja, und nachdem ich Christ geworden bin, da habe ich immer noch gesündigt. Wusste der Herr das nicht? Doch, er wusste es schon. Er wusste es vor Grundlegung der Welt, als er dir Gnade zukommen ließ in seinem ewigen Ratschluss. Und dennoch hat er dich erwählt, weil er dich so sehr liebt. Ihr Lieben, darüber nachzudenken. Plus, je mehr ihr in der Schrift lest, desto mehr merkt ihr, wie heilig unser Gott ist. Und mit steigender Heiligkeit merkt ihr, wie unheilig wir sind. Was für elende Sünder wir noch sind. Obwohl wir nicht mehr durch Sünde charakterisiert sind, durch ein ununterbrochenes und ungereinigtes Leben, das zeichnet uns nicht aus, sondern wir reinigen uns immer wieder, sind wir dennoch weit von dem entfernt, wo wir sein sollten. Wir mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Und ihr Lieben, manchmal denken Leute, ich bin zu kaputt, es ist zu spät für mich. Du hast nicht verstanden, wie groß die Liebe Gottes ist. Je größer deine Sünde, desto mehr verstehst du, wie groß die Liebe Gottes ist. Und deshalb lässt Gott uns manchmal sogar in Sünde laufen, damit wir verstehen, wie groß seine Liebe ist. Und diese Liebe des Herrn Jesus Christus wird thematisiert. Ihr könnt es nachlesen, auch in Epheserbrief, Kapitel 3, 19 zum Beispiel. Wir müssen uns um diese Liebe konzentrieren. Wir müssen uns um diese Liebe bemühen, sie zu erkennen. Und du denkst einfach ganz einfältig, und so sind wir oft, leider. Ich bin auch oft so. Ja, was ist denn da zu erkennen? Ja, der ist für mich gestorben. Und? Leute, versenkt euch in das Wort Gottes und erkennt, was für eine herrliche Liebe das ist. Wie weit diese Liebe ist, wie breit sie ist, wie tief sie ist. Und dann werdet ihr, wenn ihr das begriffen habt, geistlich gereift sein. Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Und hier geht es zum Zweiten. Und zum Ausharren des Christus. Auch hier wiederum eine gewollte Doppeldeutigkeit, die zwei Möglichkeiten ergibt. Zum einen fragen wir jetzt, sollen wir standhaft sein wie der Christus? Oder sollen wir das Ausharren des Christus betrachten? Sollen wir uns immer wieder damit beschäftigen, wie er ausgeharrt hat und immer noch ausharrt? Nun, was für die Liebe Gottes zutrifft, das ist auch hier gültig. Wir müssen uns als erstes mit dem Ausharren, wie der Herr Jesus Christus es tut und immer und getan hat, beschäftigen. Und wir betrachten dabei sein Leben auf Erden. Wir sehen, wie er willig war, sich auf diese Erde zu erniedrigen und Menschengestalt und Knechtsgestalt, Sklavengestalt anzunehmen, sich selbst zu entäußern und eine Menschheit anzunehmen, nichts von seiner Gottheit abzugeben, aber eine Menschheit anzunehmen. Und wie er ausgeharrt hat, mit diesen Menschen überhaupt in Umgang zu sein. Mit diesen halsstarrigen Jüngern. den die es kapiert haben, den er immer wieder gesagt hat, so und so sieht das aus. Und die haben nichts verstanden, die haben es nicht kapiert, bis zum Schluss. Und er hat sie nicht aufgegeben, er hat ausgeharrt. Und er harrte aus und er wusste, mein Ziel ist, ich muss für diese Männer sterben. Und er hat sie nicht abbringen lassen. Und der Satan hat irgendwelche krummen Dinge versucht und hat gesagt, oh, ich biete dir die ganze Welt an, du brauchst dich nur niederwerfen. Dann kannst du das Ganze, das gehört ihm sowieso. Aber Satan hat irgendwelche Anläufe unternommen und Jesus konnte nicht sündigen, denn er ist der wahre Gott. Und er hat nicht gesündigt, weil er ausgeharrt hat bis zum Ende. Und er war gehorsam. Und das gehört dazu. Und wir haben das auch gesehen, dass wir auch gehorsam seien. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er war standhaft. Und ihr Lieben, er war standhaft bis zu dem Moment am Kreuz, als die ganze Schuld der Welt auf ihm lag, all derer, die, für die er bezahlen würde, lag auf ihm. Und der Vater sich abwandte in dieser Todesstunde, als er seinen Geist aufgab, freiwillig, um uns Frieden zu erwirken und Vergebung unserer Sünde ein für alle Mal. Er blieb standhaft. Und wisst ihr was? Er ist immer noch standhaft. Er harrt immer noch aus. Und wenn wir diese Welt uns anschauen, dann fragen wir uns manchmal, Gott, wie kannst du das aushalten? Diese Ungerechtigkeit, diese Schlechtigkeit und Bosheit, die Kriege und der Missbrauch von kleinen Kindern und das ganze Unrecht, das auf dieser Welt ist. Wie kannst du das aushalten? Und der Herr harrt aus bis zu dem Tag, wo er wiederkommt und über diese Gericht, diese Welt Gericht halten wird. Oh, ihr Lieben, schaut auf das Ausharren unseres Herrn, wie er standhaft war. Er wägt seine Standhaftigkeit. Und wir sehen ihn in seiner Bedrängnis und in seiner Not, wie er gehandelt, agiert und reagiert hat. Und erst wenn wir das verstehen und verinnerlichen, können wir ihn auch in dieser Hinsicht nachahmen. Er ist unser ultimatives Vorbild und das wünschen die Hirten sich von den Thessalonicher und das wünschen wir uns von euch. Möget ihr durch das Nachsinnen über die Liebe Gottes zu euch, vor allem die Liebe des Herrn Jesus Christus für euch und zu euch, motiviert werden, ihn selbst mehr zu lieben. Und wenn Paulus sagt, die Liebe des Christus treibt uns, dann meint er die Liebe, die Christus zu ihnen hatte. Und die er zu uns hat, die treibt uns an, ihn wieder zu lieben. Und das spricht von Wachstum. Wenn du wenig Liebe für Jesus empfindest und im Glaubensleben erkaltet bist, und das kommt bei uns vor in unserem Leben, dann ist es so, weil du wenig von seiner Liebe zu dir verstanden hast. Das ist die Realität. Wir setzen uns nicht damit auseinander. Wir gehen da leichtfertig hinüber, Jesus ist für mich gestorben, wir sagen das in einem Nebensatz, ohne dabei an irgendetwas Tiefes zu denken. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit deiner Beharrlichkeit, dann weil du nicht erkannt hast, wie und welchen Umgang, in welchem Umfang Jesus ausgeharrt hat und es immer noch tut. Oh, wie beschäftigt wir oft sind, dass wir nicht diesen Dingen nachkommen können. Aber das wünscht sich ein Hirte von seinen Schafen. Mit der Liebe des Herrn Jesus Christus zu dir und seinem Ausharren, seiner Geduld und seiner Ausdauer im Leid und überhaupt mit uns, das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Das wird dich wachsen lassen. Das ist, was wir uns von euch erhoffen und wünschen. Und geistliches Wachstum ist nicht, dass ihr die Geschichten der Bibel alle kennt. Das ist ein guter Anfang, absolut. Geistliches Wachstum ist nicht die Erkenntnis von Theologie. Oh, wir haben alle das biblische Lehre durchgegangen. Wir haben die Theologie, wir kennen jetzt die Theologie. Das ist nicht geistliches Wachstum. Das ist alles wunderbar. Nein, sie ist das Erkennen unseres Herrn Jesus Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind.
und welchen die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Das ist es, ihr Lieben, was wir uns von euch wünschen. Und das ist es, was der Herr sich von uns allen wünscht. Wir sind dabei mit eingeschlossen. Lasst uns beten. Herr, wir loben dich und beten dich an. Und wir müssen bekennen, dass wir das oft in einer großen Oberflächlichkeit tun. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Wir gewöhnen uns an Worte und an Abläufe, ohne dass wir innerlich berührt werden. Dass wir geistlich kalt sind. Wir gehen schlecht miteinander um. Wir sehen dich nicht, wir sehen nicht deine Liebe. O, vergib mir, vergib uns, dass wir deine Liebe nicht ausreichend und hinlänglich betrachten und betrachtet haben. Herr, das erfordert immer wieder unsere Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um in deinem Wort zu forschen. Alle Zeit wollen wir dein Wort in uns wohnen lassen, damit wir dieses Bewusstsein deiner Liebe in uns haben. O Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, lass du uns erkennen, dass wir von dir abhängig sind. Hilf uns, dass wir dir allein vertrauen. Herr, wir wollen nicht unser Vertrauen auf Menschen bauen, auf Umstände und schon gar nicht auf Reichtum. Wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen nicht Menschen nach dem Munde reden, sondern wir wollen tun, was dein Wort sagt. Hilf du uns. Hilf du uns besonders, wenn wir uns irren. Gib du uns Weisheit. Oh, erbarme dich unser, dass wir nicht falsche Wege gehen. Hilf du uns, dass wir bereit sind, umzukehren, Buße zu tun, um das Richtige zu tun. O Herr, wir wissen, dass es böse Menschen gibt, die uns vom Glauben abbringen wollen, die das Werk zerstören wollen. Aber du, Herr, du bist treu. Und du wirst uns stärken. Du wirst uns auch bewahren. Du wirst uns vor dem Satan bewahren. Und wir vertrauen dir allein. Und wir vertrauen dir, dass du auch in der Bibelgemeinde dein Werk tust und dass die Geschwister tun werden, was du geboten hast. Hab Dank dafür. O Herr, lenke du unsere Herzen zu deiner Liebe und zu deinem standhaften Ausharren. Das wünschen wir uns, um deines Namens willen. Amen.